Liebe Zuhörer, es gibt Teile unseres Landes, in denen der christliche Grundwasserspiegel gleich null ist. In denen Menschen selten oder noch nie etwas von Gott gehört haben oder gar einen Gottesdienst besucht haben. Und damit stellt sich eine Frage, der wir heute im FDH-Podcast nachgehen möchten. Wie erreicht man völlig entchristlichte Menschen mit dem Evangelium? Zu dieser wichtigen und herausfordernden Frage habe ich heute einen besonderen Gast bei mir im Studio, nämlich Dr. Helmut Mattis. Er war fast 40 Jahre der Leiter der christlichen Nachrichtenagentur IDEA und ist dann in seinem Ruhestand bewusst in den Osten unseres Landes gezogen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Welche Erfahrungen er dabei gemacht hat und nach wie vor macht und wie es gelingen kann, Menschen in atheistischen Regionen mit dem Evangelium zu erreichen, erklärt er uns in diesem Podcast. Jetzt sitzt er mir hier gegenüber. Herr Mattis, ich begrüße Sie ganz herzlich.
Dankeschön.
Wieso bewegt Sie die Frage, wie man Menschen mit dem Evangelium erreicht, die bislang gänzlich unerreicht sind, so sehr speziell auch im Osten Deutschlands?
Ja, ich bin sehr stark geprägt von der ehemaligen DDR, weil meine Großmutter väterlicherseits aus dem Havelland kommt. Und dort habe ich wichtige Prägungen meiner Kindheit erlebt. Die schweren Bedrängnisse durch den Kommunismus. Und von daher ist sowieso eine große Liebe zu Mitteldeutschland, wie es früher einmal war, also der ehemaligen DDR, entstanden. Und mich bewegt das sehr, dass 1946 noch 93% in der damaligen sowjetisch besetzten Zone, dass aus dieser großen Zahl von Kirchenmitgliedern durch die sozialistische Bedrängung und Diskriminierung dann am Ende nur noch 20% übrig geblieben sind.
Wie sieht die Situation im Osten unseres Landes gegenwärtig aus? Wie viel christliches Leben gibt es heute da?
Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Also im Süden der ehemaligen DDR, insbesondere im Erzgebirge, gibt es lebendige Gemeinden, die zum Teil auch wachsen, aber in den anderen Bundesländern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Ost-Berlin, aber da ist auch mittlerweile kein großer Unterschied mehr zu West-Berlin, ist es tatsächlich so, dass die Zahl der Christen unglaublich stark abgenommen hat. Zum Beispiel in der Stadt, in der ich lebe, sind nur noch 8% Mitglieder einer Kirche. Also muss ich das mal vorstellen, noch bis in die 50er Jahre hinein, teilweise 60er Jahre, waren es zwischen 80% und 90%. Und dann ging es dramatisch runter, weil Christsein etwas kostete. Als die Jugendweihe als Alternative zur Konfirmation bzw. der katholischen Kommunion eingeführt worden ist, 1954, sind von über 90% der 14-Jährigen die kirchliche Einführung ins Erwachsenenalter, wenn man das mal so nennen will, sich daran beteiligt haben, sind dramatisch die Zahlen zurückgegangen. 1988 waren 97% der 14-Jährigen, die ein Bekenntnis zum Sozialismus und in dem Fall dann auch zum Atheismus abgelegt haben. Nur 3% sind sozusagen Christus treu geblieben.
Mhm. Sie sind davon überzeugt, und das ist in Ihren Ausführungen schon durchgeklungen, dass es zunächst wichtig ist, die Geschichte der Menschen zu kennen, die man erreichen möchte. Warum ist das so? Was macht das für einen Unterschied?
Wenn ich ein Leben in Freiheit genießen darf, wie wir das in ganz Deutschland seit 1990 haben dürfen, habe ich ja ganz andere Herausforderungen, als wenn ich in einer Diktatur lebe. Und der große Unterschied zwischen Ost und West ist, dass im Westen 12 Jahre Diktatur unter den Nationalsozialisten war. Und im Osten kam dazu noch von 1945 an bis Ende 1989 40, 45 Jahre noch dazu. Das heißt, hier haben 2, 3 Generationen nur in Unfreiheit gelebt. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung für einen Christen, denn er muss täglich überlegen, bekenne ich meinen Glauben oder verschweige ich ihn lieber, um keine Probleme zu haben? Und oft sind Christen ganz alleine in ihrer Schulklasse gewesen. Der frühere Generalsekretär, also noch bis vor ein, zwei Jahren, der CDU, Mario Chaya, ein katholischer Christ aus Ost-Berlin, erzählte einmal, er war der einzige Christ in seiner Ost-Berliner Schulklasse. Und plötzlich kam ein Mädchen noch dazu in die Klasse, eine Christin. Am nächsten Tag war sie nicht mehr da in seiner Klasse. Und er fragte den Klassenlehrer, warum ist sie denn jetzt in einer anderen Klasse? Und da sagte der Lehrer doch tatsächlich, zwei Christen in einer Klasse, das ist zu viel. Weil er eben seinen Glauben bekannt hat, mutig, und dazu gehört natürlich etwas.
Welche Rolle haben hierbei verschiedene Jugendorganisationen in der DDR gespielt?
Ja, wenn alle zum Jugendweihe gehen, wo man natürlich auch viele Geschenke dann bekommt, wie bei der Konfirmation und Kommunion, und dann alle gehen dorthin und man ist dann der Einzige oder unter ganz wenigen, die darauf verzichten, dann ist man natürlich isoliert. Oder wenn man nicht in die Freie Deutsche Jugend der kommunistischen Jugendorganisation geht mit den schönen Uniformen, im blauen Hemd, dann ist man isoliert. Und da muss man sich jeden Tag überlegen, will ich das? Und da gibt es natürlich auch in Familien Konflikte, wenn die frommen Eltern sagen, nein, du gehst da nicht hin. Dann ist das schwierig, es in einer Klasse zu vertreten, dass man anders sind. Christ sein kostet einen Preis. In der Regel durfte man nicht Abitur machen, damit nicht studieren. Damit waren viele Berufe völlig unmöglich für Christen, eben akademische Berufe. Christen durften auch keine Polizisten und Ähnliches werden. Also man muss sich überlegen, was ist mir der Glaube wert? Und das ist natürlich in einer freien Gesellschaft anders. Da gibt es sehr viele Probleme, die man in einer Diktatur hat, eben nicht. Und von daher ist es wichtig, wenn ich Menschen anspreche, dass ich um diese Situation weiß. Bei den Christen, dass ich weiß, das sind mutige Leute in der Regel gewesen. Es gab natürlich auch andere, auch manche, die sogar mit der Stasi zusammengearbeitet haben, teilweise, weil sie erpresst worden sind. Aber viele sind mutig gewesen, haben ihren Glauben bekannt und sehr viele Nachteile in Kauf genommen. Und wenn dann westliche, in Freiheit aufgewachsene Pastoren oder überhaupt Christen kommen und denen dann noch alles Mögliche empfehlen und Forderungen stellen, dann finde ich das wirklich manchmal etwas unverschämt, weil die haben ihren Glauben in einer Diktatur bekannt. Wir im Westen brauchten das nicht. Insofern sind die Christen in der ehemaligen DDR, sehr viele jedenfalls, ein Vorbild für mich.
Was können Sie uns ganz konkret zur heutigen Frage sagen? Also wie erreichen wir die Leute und was können wir vielleicht auch in der Geschichte hierbei von Vorgängern lernen? Sie haben sich hier, sofern ich richtig informiert bin, auch ein Beispiel an den Mönchen genommen.
Ja, als die Christianisierung im 12. Jahrhundert von Brandenburg an der Havel ausgehend, also den ganzen Bereich östlich der Elbe, sind die damaligen Missionare sozusagen die Mönche gewesen. Und sie haben überzeugt, weil sie erstmal was Positives ganz menschlich gebracht haben. Sie haben in unserer Stadt das erste Krankenhaus errichtet. Dann haben sie die erste Schule errichtet. Dann haben sie beispielsweise die Bauern zusammengerufen und ihnen, die Mönche kamen ja aus allen Teilen Europas mit vielen Erfahrungen, den Bauern beigebracht, wie man Landwirtschaft effektiver machen kann. Also sie haben einen Mehrwert gebracht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Bevölkerung sagte, oh, warum machen die das? Was ist ihr Motiv? Und dann haben die Mönche natürlich auch den christlichen Glauben verbal verbreitet durch Gottesdienste. Und so wurden immer mehr Menschen Christen.
Inwiefern können wir heute daraus lernen, um die Menschen im Osten mit dem Evangelium zu erreichen?
Ja, wenn man heute Menschen überhaupt interessieren möchte für den christlichen Glauben, geht das oft auch erst durch Nächstenliebe. Ich wirke mit bei einer Gemeindegründung. Mittlerweile ist es eine richtige Gemeinde in unserer Stadt, in einer Siedlung, die zu 95% aus Atheisten besteht, unter den 5000 Einwohnern, eine Arbeitersiedlung. Wir haben eine katholische Kirche gekauft, die bei eBay angeboten wurde, 2017. Und wir bieten auch erstmal ganz menschliche Dinge an, also Kurse für Babymassage, kostenlose Nachhilfe für Schüler armer Eltern. Wir bieten an, beim Umzug zu helfen. Wir machen sehr viele Brunch-Angebote, laden die Bevölkerung ein, Sonntagnachmittag zum Kaffee trinken von 15 bis 17 Uhr. Und in der Mitte erzählen wir dann etwas über Jesus. Also es ist immer verbunden mit einer Botschaft. Aber erst wenn ich den Leuten Liebe zeige, dann kann ich erwarten, dass sie überlegen, warum tun die das eigentlich? Was ist hier das Motiv? Und dann kann ich die Botschaft bekommen. Also Christen müssen das leben, was Jesus in Seligpreisungen gesagt hat. Sie müssen barmherzig sein. Sie müssen gerecht sein. Sie müssen Frieden stiften. Sie müssen einfach glaubwürdig sein durch ihr Leben. Deshalb müssen sie nicht irgendwie so tun, als ob sie keine Probleme hätten. Das Allerwichtigste ist brutale Ehrlichkeit. Das erlebe ich unter den Heiden, dass sie ganz offen zu mir reden. Ich lebe in einem 16-Parteien-Haus, bin der einzige Christ in dem Haus. Das weiß man auch, weil ich es immer wieder bei Hausfesten auch bekannt habe. Und dann ist natürlich, wird man natürlich beobachtet. Und deshalb muss man nicht der Allerfreundlichste und sonst wie sein, aber man muss ehrlich sein, man kann sagen, mir geht's heute auch nicht gut, bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt mal unfreundlich gewesen bin. Ehrlichkeit ist wichtig und man muss die Menschen lieb haben und nicht gleich mit irgendwelchen Forderungen kommen, wie sie sich zu verhalten haben, sondern Barmherzigkeit, gerecht sein, hilfreich sein, großzügig sein. All das, was im Neuen Testament als positiv dargestellt wird, das ist wichtig.
Wie lesen die Menschen Ihrer Erfahrung nach in Ostdeutschland die Bibel? Also was ist da so Ihre Erfahrung, wie die Bibel auf diese Menschen wirkt, wenn sie sie lesen? Und was können wir daraus für unsere heutige Frage lernen?
Also meine Erfahrung, die ist natürlich subjektiv, andere mögen andere Erfahrungen gemacht haben, ist: Sie lesen die Bibel nicht mit den Augen des Glaubens oder inspiriert vom Heiligen Geist, sondern sie lesen sie wie ein ganz normales Geschichtenbuch. Und sie lesen es sehr kritisch. Ihnen fallen unlogische Dinge auf, was sie nicht verstehen.
Können Sie es ein Beispiel geben?
Also zum Beispiel, dass sie nicht verstehen, die vielen Gewaltdarstellungen im Alten Testament. Wenn Gott also sogar befehlen kann, Säuglinge müssen getötet werden von den Feinden, dann kriegt man das nicht zusammen mit dem Gott der Liebe, den Jesus im Vordergrund gestellt hat. Oder auch das große Thema Israel. Das begreift man überhaupt nicht. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das DDR-Regime Anti-Israel-Politik betrieben hat. Man sagt, warum liebt Gott eigentlich nur Israel? Warum nicht auch die arabischen Völker? Warum nicht auch unser deutsches Volk? Dass so etwas fällt auf. Und dann die ganze Frage des Leides. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, hören Sie mir auf mit Gott. Ein Gott, der den Gulag erlaubt hat, wo Tausende von seinen Anhängern umgebracht worden sind in China und in der Sowjetunion. Was ist das für ein schrecklicher Gott? Oder es fällt Ihnen auf, wenn Sie im Psalm lesen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann sagen Sie, ja, aber es hat doch in der Sowjetunion und in China den verfolgten Christen unglaublich gemangelt. an Freiheit, an Essen, an medizinischer Versorgung und schließlich auch am irdischen Leben, weil es ihnen genommen worden ist. Alle diese Dinge sind wichtig, auch bei der Frage der Homosexualität, dass sie sich sagen, also Homosexuelle, Gott hat, wenn ihr Christen sagt, Gott hat jeden Menschen geschaffen, dann hat er doch auch mich geschaffen. Warum sagt ihr denn, ich darf das nicht tun und ich darf jenes nicht tun? All das wird als Widerspruch empfunden. Und da ist es wichtig, Antworten drauf zu geben. Die muss man nicht immer gleich parat haben. Aber man muss erst mal diese kritischen Fragen an die Bibel zulassen. Und dann liebevoll darauf zu antworten versuchen.
Mhm. Vielen Dank. Verschiedene Evangelisationsmodelle sind im Osten gescheitert. Woran liegt das Ihrer Meinung nach und was können wir daraus lernen? Oder anders gefragt, wie muss eine Gemeinde und Gemeindearbeit ausgerichtet sein, die unerreichte Menschen erreichen will?
Ja, also vieles, was im Westen versucht wurde und teilweise auch erfolgreich war, wie Velokrieg, kommt im Osten nicht an. Das hängt einfach damit zusammen, dass solche Bewegungen meistens aus den USA kommen und dort ganz andere Verhältnisse sind. Wenn Velokrieg-Gottesdienste in den USA 20.000 Besucher haben und da mit Theateraufführungen, Filmen und allen möglichen Chören gearbeitet wird, dann trifft das eben auf die Wirklichkeit im Osten überhaupt nicht zu.
Inwiefern ist das so? Könnten Sie das näher beschreiben?
Auf den Dörfern in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt findet oft gar kein Gottesdienst oder nur viermal im Jahr oder einmal im Monat statt. Und wenn der Pastor dann vor 5, 6 Leuten predigt, ist er schon glücklich, dass so viele gekommen sind. Und da kann man vieles, was amerikanische Modelle vorstellen und was in Amerika sicher alles passt, überhaupt nicht übernehmen. Und dann die vielen englischen Begriffe, die dann übernommen werden von diesen missionarischen Modellen, die treffen natürlich auf eine Bevölkerung, die bis noch Mitte der 90er Jahre als einzige Fremdsprache Russisch hatte und Englisch nur in wenigen Fällen. Ja, also
das heißt, es bleibt bei diesen Modellen gewissermaßen unberücksichtigt, was die Leute erlebt haben in der Vergangenheit.
Man achtet nicht auf das, was die Leute erlebt haben, 56 Jahre Diktatur und keine Freiheit, was sie für eine Kultur hatten, eben russisch dominiert. Und man war ja abgeschieden von all der Kultur im Westen, was die Filme, was das Theater und alles Mögliche anbetrifft. Und hier muss man ganz neu eintauchen in eine völlig andere Welt mit kleinen Zahlen. Ja, ich mache im Dom zu Magdeburg, wir nennen das jetzt Friedensgebet, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat. Vorher nannten wir das Mittagsgebet, immer 15 Minuten um 12 Uhr. Ich bin da zu 80% mit einer älteren katholischen Frau zusammen. Warum machen wir das? Damit der Dom nicht zu einem Museum wird innerhalb der Woche, weil meistens eben nur die Gottesdienste am Sonntag da sind. Wir wollen einfach etwas anbieten. Und da sagen wir uns, wenn wir zu zweit sind, die Norm ist doch erfüllt. Und die Norm des für Christen ist, wo 2 oder 3 meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also die kleine Zahl ist kein Problem. Wir beten für eine größere Zahl. Aber wir wissen, dass das nicht in unserer Macht ist, auch wenn wir uns große Mühe geben.
Sie haben zum Schluss einmal gesagt, dass die Unkenntnis von Menschen bezüglich des Evangeliums auch Vorteile haben kann. Das überrascht auf den ersten Blick. Inwiefern kann das abschließend ein Vorteil sein?
Ja, im Westen ist es natürlich so, weil durch den Schulunterricht, durch die Medien bestimmte Dinge ja diskutiert werden und bekannt sind, wie zum Beispiel die Jungfrauengeburt Jesu oder das es Christen gibt, die daran glauben, was zu Beginn der Bibel steht, dass die Welt in 6 Tagen geschaffen worden sei. Das alles ist bei vielen Menschen durch eben eine sozialistische Erziehung überhaupt nicht bekannt. Wenn ich im Westen gesagt habe, auch an den Unis, wo ich studiert habe, ich bin Christ, dann kam oft als Reaktion, aber du glaubst doch nicht an die Jungfrauengeburt und die 6 Tage Schöpfung. Bis man dann zum eigentlichen Kern des christlichen Glaubens, nämlich Jesus Christus, als der Sinn und die Mitte unseres Lebens als Christen gekommen ist, war schon viel zu viel Diskussion mit zweitrangigen Themen. Im Vergleich zu Jesus jedenfalls, sind alles wichtige Themen, Jungfrauengeburt und so weiter, kam man dann gar nicht mehr zu. Und das ist im Osten anders. Da ist Jesus für viele gar kein Begriff oder einer, wo man mehr mit anfangen kann, sodass man gleich zum Thema kommt. Also, dass man, wenn man gefragt wird, ja, warum bist du Christ? Ja, weil ich Christus folge. Und dann kann man sofort von dem, was am wichtigsten für einen Christen ist, reden. Und ich bin überzeugt, wenn dann einer sich näher interessiert, mal das Neue Testament liest, dann wird er auch feststellen, dass die Jungfrauengeburt äußerst wichtig ist. Und dass es für Gott auch kein Problem ist, die Welt in 6 Tagen zu erschaffen. Also das ergibt sich dann, so meine Erfahrung, aus einer Christusbeziehung.
Herr Mattes, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch, für die wertvollen Impulse Ihrerseits, wie man unerreichte Menschen mit dem Evangelium erreichen kann, speziell in Ostdeutschland. Und für alle, die sich noch intensiver mit diesem Thema beschäftigen möchten, habe ich zum Schluss noch 2 wichtige Hinweise. Zum einen hat Dr. Helmut Mattes seine persönlichen Erfahrungen in einem Buch niedergeschrieben, das den Titel »Gott kann auch anders« trägt, im Fontes Verlag erschienen. Und zum anderen hat er mit einigen anderen eine Initiative gegründet, die zum 35-jährigen Jahrestag des Mauerfalls unter anderem 40 Filminterviews von Christen aus der Zeit der DDR gedreht hat, unter anderem mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, in der Menschen beschreiben, wie sie diese Zeit hautnah erlebt haben und was ihnen geholfen hat, an ihrem Glauben festzuhalten. Diese Interviews können noch bis zum 6. Januar 2025 kostenlos angesehen werden unter www.glaube-mut-freiheit-ddr.de. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie im Infotext dieser Episode. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.